Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Halte dich an deinen Plan. Vertraue niemandem. Halte dich an deinen Plan. Untersage dir Empathie. Halte dich an deinen Plan. Blicke voraus. Improvisiere nicht.
Ein namenloser Killer, ein Meister seines Faches, eine Tötungsmaschine, das ist Michael Fassbender in dem Film The Killer, lief in Venedig mit großer Spannung, jetzt natürlich im Kino erwartet. Wir werden über diesen Film reden, haben aber auch wunderbare Gäste. Frederick Lau kommt zu uns, in einer seiner stärksten Rollen ist er jetzt zu sehen in One for the Road, die Geschichte eines alkoholkranken Bauleiters. Und wir haben bei uns zu Gast das Team des Films. Die Theorie von allem in der zweiten Stunde, dann Tim Kröger und Jan Bühle bei uns im Gespräch. Dieser Film lief ja auch in Venedig und er hatte einen Riesenerfolg, hat nämlich den Kritikerpreis bekommen. Also zwei volle, satte Stunden Kino im Radio wieder. Herzlich willkommen. The Killer also erzählt die Geschichte eines Meisters, der genau weiß, was er da tut, der aber dennoch einen schweren Fehler begeht. Und damit beginnt im Prinzip eine Art von Rachefeldzug mit vielen, vielen Opfern. Das Ganze basiert auf einer französischen Comicserie, inszeniert von David Fincher, den wir natürlich alle kennen als Schöpfer solcher Klassiker wie Fight Club und Seven. Anke Lewicki, dich herzlich grüße, hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Hat den Film ja in Venedig schon gesehen, da lief er ja, Anke, und kann uns jetzt erstmal sagen, was kann David Fincher an einer solchen Figur gereizt haben? Also ein Mann, der im Grunde genommen, Anke, was habe ich so im Film verstanden, nur für seine Aufgabe lebt. Also das ist wirklich eine Tötungsmaschine.
Ja, ich glaube, ihn hat vielleicht der Perspektivwechsel interessiert. Also Filme wie Sieben oder Zodiac, da geht es ja um die Jagd auf den Serienkiller, um die Ermittlungen, um die Mechanik. Und nehmen wir Zodiac, da geht es ja um einen Journalisten, der sich in den Fall richtig reinbeißt und der seine Welt drumherum auch seine Familie ausblendet. Und genauso ist es doch bei diesem Berufskiller. Der hat seine Welt ausgeblendet. Wir lernen ihn bei der Arbeit kennen. Er sitzt in einem leeren Apartment in Paris, beobachtet eben das gegenüberliegende Apartment, hat alles aufgebaut, sein Präzisionsgewehr. Und immer wieder hören wir ihn sein Mantra sagen, was wir ja auch schon zu Beginn der Sendung gehört haben. Weich nicht von deinem Plan ab, keine Empathie und so weiter. Wir sehen ihn, wie er Yoga macht, er trägt Funktionskleidung, hat irgendwie so, ja, geht zwischendurch Fastfood essen und dann, hast du es ja schon gesagt, da geht dann was schief und deshalb wird er ja jetzt so zum Gejagten, aber er kennt ja die Mechanik seines Berufes und er versucht jetzt sozusagen dieses ganze Berufskillerwesen, die Hintermänner und das zu zerstören.
Jetzt hatte ich immer das Gefühl, dass David Fincher, wenn er diesen Rachefeldzug auch von seiner Seite aus, ja, nicht? Er versucht ja die Leute zu finden, die seine Freundin so furchtbar zugerichtet haben, also wenn er erzählt davon, interessiert ihn das Innenleben der Figur überhaupt nicht. Übrigens auch nicht die Frage, wie ambivalent ist denn dieses Geschäft, sondern wir spüren wieder, was bei Fincher nicht untypisch ist, seinen unglaublichen Stilwillen. Und er ist einer der ganz großen Stilisten des Genre-Kinos. Also wie sieht's hier aus?
Ja, also du hattest es ja schon gesagt, es ist ein französisches Comic und ich finde, die Bilder sind sehr grafisch, sehr sachlich, sehr funktional. Also sie sind im Grunde genauso mechanisch, wie dieser Killer vorgeht. Also es gibt kein Innenleben und in den Bildern findest du auch nichts, was darauf hinweist. Also es gibt nichts, was ablenkt. Und ich finde, dadurch gibt es auch so eine gewisse Monotonie, weil es müsste ja irgendwann auch mal einen Bruch geben, weil es ist ja eine Rachegeschichte. Also und Rache ist ja aus irgendwas motiviert, aber das wird in den Bildern alles nie miterzählt und deshalb finde ich das alles so doch nach einer Zeit so ein bisschen monoton. Also dann gibt es wieder Gewaltexzesse, die werden aber auch so sehr nüchtern und sachlich dargestellt. Und ja, das einzige Highlight ist dann vielleicht doch so ein bisschen die Begegnung mit Tilda Swinton, die ja auch bei ihm auf dem Plan steht, oder?
Und überhaupt Michael Fassbender, also als der Killer, das ist schon etwas, was mich bei einer Stange gehalten hat. Ansonsten habe ich ziemlich schnell mein Interesse verloren, fand es auch ermüdend, aber man sieht ihm dann immer wieder gern zu, weil er doch so eine Ausdruckskraft hat, weil er so abgründig ist und er hat irgendwie ein Geheimnis, was dem Film insgesamt übrigens fehlt. Das ist ein insgesamt geheimnisloser Film.
Ja, ich meine, also er stellt ja im Grunde eine Lehre dar, oder?
Mhm.
Und diese Lehre bringt er schon unheimlich gut zum Ausdruck. Und in Interviews, das ist mir beim Filmschauen gar nicht so aufgefallen, sagt der Kameramann, er hat kein einziges Mal geblinzelt. Und vielleicht wollte ja David Fincher mit dieser Figur so ein bisschen eben ja, mit dem Mythos des Killers, des Berufskillers so ein bisschen aufräumen. Also Samurai mit Delon von Melville, ja. Immer noch so der edle Ritter, der eiskalte Engel hieß der Film ja auf Deutsch. Aber dieser Mann ist weder eiskalt noch ein Engel. Also und dadurch gibt er mir doch eigentlich gar nichts zu arbeiten. Also ich weiß gar nicht, da ist keine Reibungsfläche da. Und ich finde, wenn der Film konsequent das alles durchgezogen hätte, dann hätte ich auch gar nicht um ihn bangen müssen. Aber irgendwie will man ja doch, dass alles so gelingt. Und das finde ich dann so ein bisschen seltsam. Also da zieht der Film doch was bis zum Ende nicht so richtig durch.
Also visuell gut gemacht, Anke, ein bisschen oberflächlich. Und ich würde sagen, Michael Fassbender sehenswert wie immer, auch wenn man nicht so richtig weiß, wen er da eigentlich spielt. Aber das macht er gut. Das muss man ihm lassen. Da ist er einfach mal einer der überragenden Schauspieler unserer Zeit. The Killer, Comicverfilmung von David Fincher, jetzt im Kino zu sehen. Ich danke dir.
Tschüss.
Sie gehören zu den großen europäischen Meistern, die belgischen Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne, die für ihre Filme Das Kind und Rosetta bereits 2-mal die Goldene Palme in Cannes gewonnen haben und auch Stammgäste im Wettbewerb von Cannes sind. So auch mit ihrem letzten Film Tori und Lokita über 2 ganz junge Migranten aus Afrika, die sich in Belgien durchschlagen. Mit über 1 Jahr Verspätung startet das neue Werk nun auch bei uns und zwar in der Originalfassung mit Untertiteln. Jörg Taschmann kennt die beiden besten. Erstens hat sie oft getroffen und begleitet sie, wenn sie in Deutschland mit ihren Filmen unterwegs sind. Er hat sich natürlich auch Tori und Lokita angesehen. Hallo Jörg, grüß dich.
Hallo Knut. Ja, getroffen habe ich ja den heute 72-jährigen Jean-Pierre Dardenne und seinen 3 Jahre jüngeren Bruder Luc erstmals 1996 beim damaligen Filmfestival in Potsdam, wo sie mit ihrem Film La Promesse auch den Hauptpreis gewonnen hatten. Sie stammen übrigens aus der Nähe von Serrain, das ist eine Industriestadt 8 Kilometer entfernt von Lüttich und da spielen eigentlich auch fast all ihre Spielfilme. Und seitdem sie anfingen, in den 1970er Jahren Videoporträts über Arbeiter zu drehen, interessieren sich die Brüder Dardenne für Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, wie Rosetta, eine junge Frau, die zu Beginn des gleichnamigen Films von der Polizei aus einer Fabrik getragen wird, weil sie ihre Arbeit nicht verlieren will. Der Film gewann ja dann auch die erste Goldene Palme für die beiden Brüder und seitdem sind sie eigentlich international sehr bekannt geworden. In den letzten beiden Filmen ging es dann wieder um Jugendliche und Kinder. Und Lokita hier ist ja schon so ein fast erwachsenes Mädchen, die aus Afrika stammt und ebenso wie der viel jüngere Tori, den sie als ihren Bruder betrachtet. Und beide schlagen sich so durchs Leben, arbeiten schwarz und Lokita droht dabei die Abschiebung.
Jörg, nun sind die Brüder da denn auch große Humanisten, wirklich sehr menschliche Filmemacher, die politische Filme drehen, die sozial auch ganz genau verankert sind. Ihre Stärke ist ja ganz oft, dass sie ein Kino machen voller Spannung, voller Leidenschaft, auch unterhaltsam sind, aber eben auch ein Kino schaffen, das wehtut. Wie ist das diesmal?
Der Film beginnt ja mit einem Verhör durch eine Behörde. Eine Beamtin will herausfinden, ob Lokita und Tori wirklich echte Geschwister sind. Sie drängt dabei das junge Mädchen in die Enge. Und was den Brüdern Dardenne diesmal wieder meisterhaft gelingt, ist es, dass wir mitfühlen, mit ansehen, was es bedeutet, in solchen Heimen zu leben, kein Geld zu haben, wie auch schon so junge Geflüchtete ausgegrenzt werden, von Kriminellen ausgenutzt werden und auch ständig bedroht sind. Und dennoch bleiben sie auch Kinder oder wie Lokita Jugendliche, die versuchen, auch die kleinen Momente des Lebens zu genießen. Sie haben viel erlebt, viel durchgemacht und waren auch schon in einigen Ländern. Und das spürt man, wenn die beiden öffentlich auftreten in einem Heim und dort ein italienisches Lied singen. Eine wirklich der schönsten Szenen des Films.
Alla fiera dell'est per due soldi. Topolino mio padre comprò e venne il gatto che si mangiò il topo.
Nun könnte man vielleicht, das wird ja manchmal auch gemacht, Jörg, den beiden vorhalten, dass ihre Filme sich sehr ähneln, dass sie also kaum überraschen. In Deutschland sind auch nicht alle ihre Spielfilme ins Kino gekommen. Meinst du denn, dass das Kino, dass die Art, Filme zu machen, der Brüder Dardenne, heute noch funktioniert, heute noch Menschen ansprechen kann?
Also der vorherige Film, Jeune Ahmed, der junge Ahmed, über einen Jugendlichen, der sich islamistisch radikalisiert, hatte mich nicht so überzeugt wie andere ihrer Werke. Dafür laufen sie nun aber an Tori und Lukita wieder zu großer Form und Kraft auf. Stark waren schon immer ihre Darstellerinnen und Darsteller und sie konnten auch schon immer exzellent mit nicht professionellen Schauspielern und Schauspielerinnen arbeiten und haben übrigens auch viele heutige Stars des französischen und belgischen Kinos entdeckt, wie Jérémy Renier, Deborah François oder Émilie Duquesne. Und Tori und Lukita ist wieder ein sehr engagiertes Werk, ein sehr harter Film, kompromisslos, der auch klar macht, wie sehr bei den ganzen Asyldebatten oder Debatten um legale und illegale Einwanderung vergessen wird, unter welchen Bedingungen sich Flüchtlinge auf den Weg machen, wie sie in westlichen reichen Ländern einkaserniert und durch Gesetze auch drangsaliert werden. Vieles von dem, was auch heute Politiker und Politikerinnen aller Couleur sagen, erscheint dann einfach so herzlos. Und ich finde wirklich, man müsste Politiker zwingen, sich dieses Werk anzuschauen. Und wenn diese Art von Kino, wie es die Dardennes machen, bei uns in Deutschland nicht so funktioniert, wie beispielsweise in Frankreich, Belgien oder Italien, dann sagt das auch viel über das deutsche Arthouse-Publikum aus, das eben nicht mehr bereit ist, sich mit sozialen oder harten Themen auseinanderzusetzen. Außerdem fehlt diese Tradition im deutschen Film. Und die letzten beiden Filme der Dardennes, Le Jeune Ahmed und Tori und Lukita, haben übrigens aber auch in Frankreich nicht mehr den Erfolg ihrer früheren Filme gehabt, auch nicht in Italien.
Trotzdem, Jörg, die letzte Frage. Wäre es nicht auch vorstellbar, dass die beiden mal was ganz anderes machen, dass sie uns auch mal total überraschen mit einem Film, so sehr wie ich ihre Filme auch mag? Ich könnte mir vorstellen, das wäre auch ganz reizvoll.
Ich habe sie das öfter gefragt, weil sie ja auch herrliche Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend erzählen. Übrigens sind sie ja auch Co-Produzenten vieler europäischer Produktionen, beispielsweise vieler Filme von Ken Loach, mit dem sie auch einiges verbindet. Aber wenn ich Ihnen die Frage stelle, wollt ihr nicht mal einen Film über eure Kindheit machen oder was Autobiografisches, dann lachen Sie und sagen, vielleicht, vielleicht machen wir nochmal diesen anderen Film. Also ich persönlich würde es mir auch wünschen.
Jörg Taschmann war das, dir ganz herzlichen Dank über den neuen Film der Dardenne-Brüder Tori und Lukita, jetzt bei uns im Kino. Ich danke dir, tschüss.
Danke Knut, sehr gerne.
Beim folgenden Film fängt man sofort an, das ist vielleicht auch so beabsichtigt, darüber nachzudenken, was trinke ich eigentlich, wie viel trinke ich, warum trinke ich. Das sind so kleine Dinge, die plötzlich so ausgelöst werden nebenbei, wenn man sich den Film ansieht, One for the Road. Und das ist ein Film des Erfolgsduos, die haben wirklich schon große Kinoerfolge eingefahren. Markus Goller als Regisseur und Oliver Ziegenbalg als Drehbuchautor. Und dieser Film, der jetzt im Kino zu sehen ist, lebt natürlich nicht zuletzt vom Spiel des Hauptdarstellers, der eigentlich alle Nuancen so durchspielt. Alles, was damit zu tun hat, wenn man Alkoholiker ist, also auch die verschiedenen Stimmungslagen, die Verzweiflung, die Depression, das Auftrumpfen, das Verdrängen, das ist alles in deinem Spiel zu sehen und darum freue ich mich sehr, dass du mal wieder bei uns bist. Herzlich willkommen, Frederik Laus da. Hallo, hallo.
Hallo, ich freue mich auch wieder bei dir zu sein, mein Lieber.
One for the Road ist also eine Komödie, wollen wir nicht vergessen, ja. Trotz dieses sehr, sehr ernsten Themas, auch mit tollen Kollegen und Kolleginnen spielst du da, aber als du gehört hast, es wird so eine Rolle sein, da trage ich schon den Film intensiv mit, das ist die Hauptrolle und es geht um so ein ernsthaftes Thema, aber es soll gleichzeitig auch eine Komödie werden. Die beiden sind wirklich Komödienspezialisten. Ja. Hattest du auch einen Augenblick so einen Zweifel? Das kann auch richtig in die Hose gehen. Ne?
Ja, ich hatte, also Zweifel hatte ich nicht. Also ich habe mir das Drehbuch gelesen. Ich habe das Drehbuch gelesen und dann war es so, dass das Schöne ist, ist an dem Film, dass er dich nicht nur mit Antworten irgendwie so aus dem Saal lässt, sondern auch irgendwie Fragen stellt, ne? Und so zum Diskurs anregt. Insofern hatte ich überhaupt keine Angst. Ich wusste, das wird eine total intensive Rolle jetzt und eine intensive Arbeit, aber ich freue mich ja über Herausforderungen.
Und das ist es wahrscheinlich wirklich gewesen. Die Geschichte ist auch schnell erzählt, wenn man so will, weil der ist, ich glaube, das ist gar nicht so untypisch. Erstmal jemand, der funktioniert. Funktioniert. Es läuft lange Zeit ganz gut auf dem Bau, ist es so Bauleiter, der mag. Ne? Also das ist dann auch wirklich so eine Entwicklung, die man oft beobachtet. Man verdrängt es auch vor sich selbst, wie schlimm es steht. Um einen? Ist es bei ihm auch sehr verdrängt, dass er eigentlich?
Ich glaube auch, weil er ist ja funktional. Er ist auch ein lustiger Kerl und jetzt auch, wenn er irgendwie jetzt betrunken ist oder so, dann ist er ja happy. Ne? Also es ist so, dass die Leute sich über ihn freuen. Ja. Bis es dann irgendwann so zum Zusammenbruch kommt. So ist es ja, ne? Mit der Sucht irgendwie, die kommt auf einen, die kommt schleichend in einen rein und lässt dann irgendwann vielleicht nicht mehr funktionieren. Dann verpasst man den Termin, dann kommt man da nicht hin und dann kommen halt die dann plätschern so die Probleme auf einen ein. Ja.
Und bei ihm ist es ganz konkret, Führerschein weg?
Genau, er hat umgeparkt, Führerschein weg, er wurde und sagt sich, okay, ich habe nur umgeparkt, die Welt hatte sich weitergedreht, aber jetzt muss ich hier sitzen bei der MPU.
Er war schwer betrunken, ist wirklich nur umgeparkt, ja. Er hat zumindest versucht, muss man auch sagen, das ist eine sehr lustige Szene dann übrigens. Ne? Ja, ja. Er hat versucht, dort zu verhandeln dann mit den Polizisten und so, auch, denke ich mir, passiert ziemlich oft. Er muss also jetzt versuchen, durch diesen Kurs diesen Führerschein wiederzubekommen. Und das ist eine schöne Ausgangssituation, weil Frederik, jetzt kommst du ja zusammen mit auch anderen Trinkertypen und Trinkerinnentypen, auch toll gespielt von all den Schauspielern, die dabei sind. Nora Tschirner natürlich, mit der du dann auch noch ein bisschen enger zusammenkommst. Also wie war das auch im Zusammenspiel? Die stehen ja alle bei diesen Gesprächen für was?
Im Zusammenspiel, also für mich war es halt total schwer, wenn du nüchtern betrunken spielst. Ne? Also das ist sowas, wo du denkst, natürlich ziehst du dann aus deiner eigenen Erinnerung und weiß ich nicht was, aber das ist schon echt hohe Kunst. Mhm. Vielleicht, wenn du eine Biografie spielst, ist nochmal noch eine andere hohe Kunst, ja. Aber dass es nicht albern wirkt. Und ja. Da hatte ich totale Angst. Ich sag so, jetzt, dass ich mich da zum Hampelmann mache. Aber es hat gut funktioniert. Und na klar, also man, was du schon gerade meintest, man guckt so, wie man sich selber einordnen würde. Ja. Wenn man, da gibt es so Alpha, Beta, Gamma, whatever, welche Trinkertypen es gibt. Und dann hinterfragt, was bist du denn eigentlich für einer? Mhm. Und das macht den Film so interessant. Ja. Und überhaupt nicht so von oben herab oder so, Alkohol ist jetzt das Schlechteste der Welt, aber das Beste ist es auf jeden Fall nicht.
Also es ist Teil unserer Alltagskultur, das zeigt der Film ja auch. Ne? Es ist ja wahnsinnig schwer, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich trinke nichts. Da muss man schon sagen, ich will fahren oder was. Da frage ich dich aber, was für ein Typ wärst du denn persönlich?
Also ich probiere überhaupt keinen Alkohol mehr zu trinken. Aber das
jetzt nach dem Film?
Nach dem Film, aber auch insgesamt. Ich hab früher natürlich immer also schon öfter über die Stränge geschlagen. Und ich hatte so einen Leitspruch, habe ich gesagt, immer nur Leute übertreiben kann ich leiden. Das ist vielleicht so ein bisschen auch irgendwie, wenn dann alles. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich mich einschätzen würde, war ich auf jeden Fall so einer, der, wenn er angefangen hat, konnte er nicht mehr aufhören. Ich bin dann immer ungern nach Hause gegangen, weil es mir gerade so viel Freude und man denkt ja vielleicht, man verpasst noch was. Und das mal so zu verstehen und zu sagen, okay, alles klar, du bist da vielleicht auch nicht so richtig aufgestellt, du kannst da auch nicht sagen, okay, ich trinke ein Bier und gehe nach Hause, dann, man muss immer wissen, was man gut kann und was nicht. Das ist ja so nach dem Motto, wenn ich weiß, ich kann nicht singen, dann lasse ich es ja auch.
Bei mir ist eher so diese Gewohnheit, also jetzt nicht Massen, vertrage ich auch gar nicht zum Glück, sondern eben so nach einem langen, schweren, auch ärgerlichen Tag, dann als hast du dir dein Bier aber wirklich verdient, das ist auch gefährlich übrigens, oder ein Glas Wein als Belohnung. Das wäre bei mir eher so und das mit so einer Regelmäßigkeit, wo ich auch drüber nachgedacht habe, als ich den Film gesehen habe, der das schon auch dann ganz ernst nimmt, andererseits aber auch wirklich sehr lustig ist.
Also ja, total.
Im Zusammenspiel mit Nora Tschirner, so lakonisch wie sie ist und irgendwie auch illusionslos, kann ich mir vorstellen, das war auch zusammen dann auch ein Spaß, das in der Schwebe zu halten.
Definitiv, also es hat total viel Freude gemacht. Es war natürlich alles auch manchmal total absurd, irgendwie diese Szenen zu spielen und da in diese Nacht reinzutauchen und in diese Situation. Insofern war das eine große Freude auch mit ihr, weil sie ist ja unglaublich schnell. Ne? Also sie ist ja aber auch als Mensch unglaublich schnell klug und da musst du erstmal hinterherkommen.
Bei uns im Studio ist Frederik Lau, der Hauptdarsteller des Films One for the Road, mit vielen anderen tollen Schauspielern, auch Godhard Giese als der Leiter dieses Großes, dem man sofort vertrauen würde. Irgendwie,
ja, würde ich auch sagen. Ja. Hat er toll gespielt. Ja,
würde man sofort sich öffnen. Dann eben Nina Kunzendorf als deine Chefin. Auch eine wichtige Figur, finde ich. Weil sie ja diejenige ist, die dich lange Zeit auch schützt und auch Verständnis hat.
Vielleicht man toleriert auch irgendwo.
Vielleicht zu viel auch.
Ja, weiß man nicht. Also das ist halt immer so die Frage. Ne? Wann möchte man, weil das tut natürlich auch, man. Ich glaube, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, oder ich sehe das manchmal so, ich möchte ja auch keine Menschen verletzen irgendwo oder vom Kopf stoßen. Aber es ist, glaube ich, schon auch wichtig, mit solchen Themen irgendwie echt ehrlich umzugehen, und manchmal tut es halt weh, und wenn man ihm sagt, okay, alles klar, du hast ein Alkoholproblem, Mark heißt meine Rolle, und natürlich möchte er das erstmal nicht wahrhaben.
Wie ist es denn bei dir? Also gab es da vielleicht auch Erinnerungen an ganz konkrete Ereignisse oder Menschen, die Alkoholiker waren?
Also bei mir war es so, dass mein Vater war Alkoholiker, der hat dann aufgehört, wo ich geboren wurde. Und hat sich gesagt, keinen Schluck mehr. Mhm. Aber wenn man so im Nachhinein auf ihn guckt, also der ist leider schon verstorben, aber war ein guter Junge. Und der hat schon auch, glaube ich, damit zu kämpfen gehabt. Also ich dachte, es gibt ja sozusagen so kleine, wie soll ich das sagen, kleinen Hilfen, die man sich so baut, der zum Beispiel um sich Geschmack zu geben, hat er sich immer so Kaffeebohnen gegeben und sowas. Und der hat immer darüber, es war wirklich sein Lebensthema irgendwo, dass Alkohol Menschen kaputt macht. Und das hat er mir wirklich so eingetrichtert. Und insofern glaube ich, dass der Film dann auch irgendwie für ihn ist, weil es für ihn so ein Lebensthema war. Ne? Und ich glaube auch fest dran, dass jeder Mensch das schaffen kann. Ich glaube, er weiß auch, dass es unglaublich schwierig ist. Und ich glaube, dieser Film, der soll auch einfach Kraft schenken.
Also das war das Lebensthema deines Vaters, weil so ganz wird man es nicht los. Man beschäftigt sich damit immer.
Er hat immer gesagt, er ist Alkoholiker, obwohl er seit 30, 40 Jahren noch nichts mehr getrunken hat. Für ihn war klar, er ist Alkoholiker.
Aber eben auch ein reales Vorbild für die positive Botschaft des Filmes, man kann es schaffen.
Man kann es schaffen.
Hast du dich jetzt intensiver darauf vorbereitet, auch mit Leuten gesprochen, die jetzt nun wirklich Alkoholiker sind, also die Sucht?
Total, auf jeden Fall. Ich war in der Klinik, habe da Recherche betrieben, habe mich mit vielen Ärzten auseinandergesetzt. Natürlich aber auch mit ehemaligen Alkoholikern. Aber ich glaube, das Interessante ist ja, dass jeder jemanden im Umfeld hat. Sei es familiär, sei es in der Freundschaft. Und insofern, ich glaube, man schöpft aus Erinnerungen, aus Beobachtungen, aber auch natürlich auch das, was man sich da so raufschafft. Ne?
Und wie hast du es dann gespielt? Ich habe vorhin ja gesagt, das sind ja ganz verschiedene Stimmungslagen bei ihm. Nicht? Also Wut sehr oft natürlich auch eine große Energie.
Ja, Wut natürlich auch, dass wenn man irgendwie was nicht irgendwie auf die Reihe bekommt. Aber wir haben das so gemacht, dass es gibt quasi sozusagen so verschiedene Stufen. Ne? Erstmal erstmal eingeheitert und es geht dann irgendwann auf die, sodass man sich quasi körperlich überhaupt oder sagen wir mal gar nicht mehr verbal auseinandersetzen kann mit irgendjemandem. Und wir hatten so ein Stufensystem quasi angelegt mit unserem Regisseur, damit wir immer wussten, jetzt sind wir auf Stufe 4, jetzt sind wir auf der 2. Ja. Und man hat ja manchmal Angst, dass es jetzt zu viel ist und dann aber doch zu wenig und man ist gar nicht so einfach.
Zumal ja nicht chronologisch gedreht wird.
Also so sieht's aus.
Man genau wissen, wo steht man jetzt gerade mit der Figur. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ihr wart immer alles stocknüchtern beim Drehen?
Ja, komplett.
Nur
ja.
Tee oder Wasser?
Ich habe Mate viel getrunken, um ehrlich zu sein. Aber früher, sind wir mal ganz ehrlich, war es ja schon so, dass man gesagt hat, okay, die Szenen, wo wir jetzt in der Kneipe sitzen, also die wird am Ende gedreht und dann nimmt man sich so ein bisschen in Energie, wenn man jetzt mal, beim Theater hat es man auch gemacht, beim Film macht man es auch. Aber wir haben beschlossen, weil wir dieses Thema natürlich auch haben hier, einfach alle komplett sauber zu sein. Und ich habe auch keinen Schluck getrunken. Und das war wirklich für mich eine anstrengende Nummer, auch einfach das so herzustellen.
Ja, zumal man die Figur jetzt nicht lächerlich machen darf. Er darf aber auch jetzt nicht als totales Opfer erscheinen.
Nee, gar nicht.
Er hat ja auch die Kraft, er will ja was verändern. Das merkt man irgendwann auch nicht.
Ja, total, na klar.
Und dann eben gleichzeitig noch eine Komik herzustellen, die kein Kabarett wird, keine Kabarettnummer. Also es sind viele, wie du schon sagst, große Herausforderungen gewesen. Wo steht so die Figur jetzt für dich in all den Dingen, die du auch schon gespielt hast und viele große Hauptrollen?
Ich glaube, dass es für mich ein total wichtiger Film ist. Ich habe immer gesagt, also manchmal natürlich, man dreht solche Filme und solche Filme, aber das ist für mich ein Film, der total wichtig ist, der irgendwie auch reinpasst in die Gesellschaft, wo sich jeder mit identifizieren kann. Das ist total wichtig. Und ich glaube, das ist ein Film, da werden noch in 5 Jahren Leute zu mir kommen und sagen Danke. Und das ist so, es gibt ein paar Filme, die ich gemacht habe in meinem Leben, wo die Leute noch dankbar sind, weil man sie berührt hat. Und sie möchten natürlich berühren und zum Diskurs anregen. Darum machen wir ja Film. Und manchmal unterhalten wir auch.
Ja, und manchmal beides. Ja. Das ist natürlich das Beste. Wie in diesem Falle, wo du also sehr kraftvoll, sehr sensibel, eine sehr schöne Figur auch spielen kannst, viel zeigen kannst von dem, was auch in dir selbst drinsteckt und natürlich uns auch sehr nachdenklich machst. Das muss man ganz klar sagen. War bei dir offenbar auch so.
Ja, definitiv.
Einiges verändert hat dadurch. Bedanke mich ganz herzlich. Schön, dass du da warst. Wo sehen wir dich demnächst dann? Wie geht's weiter?
Ich habe ein paar coole Sachen gedreht. Jetzt, die kommen nächstes Jahr raus. Da darf ich noch nicht so viel drüber reden, aber die werden richtig gut. Könnt ihr euch drauf freuen.
Aber jetzt haben wir erstmal One for the Road mit Frederik Lau. Danke dir.
Danke dir.
Es war schon eine kleine Sensation und auch eine sehr verdiente Sensation, finde ich, dass ein deutscher Film im Wettbewerb von Venedig gelaufen ist und dort auch die Kritiker, Kritikerinnen, die Kolleginnen sehr entzückt hat. Das habe ich gemerkt. Die Pressereaktionen waren sehr, sehr positiv. Deshalb ist jetzt auch die Neugierde richtig groß. Endlich kann man den Film auch im deutschen Kino sehen. Er ist jetzt also bei uns angelaufen mit dem schönen Titel Die Theorie von Allem und bedient natürlich damit auch die Sehnsucht nach Erklärbarkeit von Welt vielleicht. Das werden wir alles jetzt bereden können. Zum einen mit dem Hauptdarsteller, der also den Johannes spielt, den wir bestens kennen. Ich muss musst es einmal wenigstens sagen, du musst es mal wieder hören, als Udo Lindenberg, da haben wir uns auch kennengelernt und ich freue mich sehr, dass ich dich in so einer ganz anderen, sehr faszinierenden Rolle jetzt sehen durfte. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Jan Bülow, hallo, hallo.
Hallo, hallo, freut mich.
Und auch den Regisseur und Autor kennen wir eigentlich bestens, nicht zuletzt als brillanten Kameramann. Für seine Freundin, Lebensgefährtin, hat er grandiose Filme gemacht. Das ist jetzt sein zweiter Spielfilm und gleich wieder in Venedig. Was für ein Hammer. Also, schön, dass du da bist. Tim Kröger, hallo, hallo.
Moin, moin.
Erstmal die Frage an dich, wie war das so, also als du erfahren hast, dass du wieder, du warst ja schon mal in Venedig, nicht? Das war nicht das erste Mal, glaube ich, dass die Stadt dich offenbar sehr liebt, das Festival dich sehr liebt und dich eingeladen hat.
Ich glaube, wir stoßen da so ein bisschen in eine kulturelle Nische. Mein Abschlussfilm Zerrumpelt Herz, was für ein merkwürdiger Titel, lief schon vor fast 10 Jahren, da in der Kritikerwoche. Damals ging es um spätromantische Musik in einem sehr deutschen Wald. Diesmal geht es um die 60er Jahre und Physik und Paranoia und eine Verschwörung unter dem Berg.
Sehr deutscher Stoff, aber wir sind in der Schweiz übrigens. Also es ist ein Schweizer Ort, wo wir hinfahren. Eben 1962 so etwa ist das, also die Mauer schon gebaut. Absolute Paranoia auch in der Welt natürlich, die große Angst. Und da reist ein junger Mann, der große Pläne hat, zusammen mit seinem Doktorvater, gespielt von Hans Zischler, dem man alles glaubt. Also Hans Zischler könnte auch ein Doktorvater sein, finde ich, so klug und unfassbar gebildet, wie er ist. Fährst du mit ihm gemeinsam hin? Vielleicht kannst du uns mal deine Situation schildern. Denn das ist ja ein junger Mann, der ein großes Ziel hat, der wirklich versucht, die Dinge zu erklären, den Dingen auf den Grund zu gehen. Also wo steht er gerade?
Ja, also ich habe mich lustigerweise, wir haben im Vorfeld viel über Verschwörungstheorien geredet, weil es ja nun auch kein unaktuelles Thema ist. So. Ja, letzten Endes ist es natürlich skurril, weil er irgendwie eine Vermutung hat, aber offensichtlich auch nicht die wirkliche Fähigkeit, die dann mathematisch bzw. physisch zu beweisen. Und er hat natürlich auch in seinem Doktorvater jemanden, der ihm einfach überhaupt nichts glaubt und der sich nicht damit auseinandersetzen will. Also haben wir sogar auch noch so einen Generationskonflikt von die jungen Leute haben nur Schwachsinn im Kopf und sollten sich lieber mit was Richtigem beschäftigen. Umso faszinierender bei diesem eigentlich introvertierten Menschen, dass er trotzdem daran festhält, aber das ja irgendwie auch, weil er ja diesen anderen Herrn kennenlernt, den Blumenberg, der ihm irgendwie sagt, er sei da an was ganz Großem dran und dann leider kurz danach erstmal das Zeitliche segnet. Spoiler-Alarm. Denn ich weiß gar nicht, und das ist ja dann irgendwie ganz skurril, weil ihm dann ja Sachen passieren, die ihm niemand glaubt. Also, wo er sagt, okay, wenn ich diese Geschichte irgendjemandem erzähle, dann halten die mich alle für verrückt, was ja auch dann irgendwie passiert.
Du hast das wunderbar beschrieben, Jan. Ich danke dir sehr, dass du es gemacht hast, weil es ist nicht so einfach, finde ich, diesen Film zu beschreiben, Tim. Und vor allem hat Jan, finde ich, ganz wunderbar schon die verschiedenen Ebenen, diese ganz unterschiedlichen Ansatzpunkte in dem Film beschrieben. Also Generationskonflikt, Liebesgeschichte, ist es Wahrheitssuche, ist es. Ist aber auch ein Wissenschaftsthriller, finde ich. Also du hast da sehr viele Elemente zusammengeschmolzen. Was war für dich so der Ansatz zu sagen, ich nehme all diese Dinge und mache daraus eine faszinierende Einheit.
Film ist ein wilder Genre-Mix. Wir nennen ihn trotzdem Film Noir, weil der Plot ist im Grunde, der stellt sich heraus eines Kriminalfilms mit Femme Fatale zusammen und all diesen Dingen. Jan hat jetzt auch ganz wunderbar delineiert, was so die Heldenreiseanteile dieser Geschichte sind. Also ein junger Physiker, wir halten ihn vielleicht für ein Genie, hat Probleme mit seinen Vaterfiguren. Der eine glaubt ihm, der andere nicht. Er muss, ohne jetzt spoilerific zu werden, auch eine dunkle Höhle betreten, da eine Art Böses besiegen. Nur das, was dann passiert, erwarten wir auf keinen Fall. Und was ich so attraktiv fand, war eben genau das, dass wir Anfang der 60er Jahre in einem Schwarz-Weiß-Film, in so einem europäischen Arthouse-Film-Setting, in einem Fünf-Stern-Hotel in der Schweiz, da in einen Sog einer Geschichte geraten, die wir vielleicht am Anfang unmöglich verstehen können und in eine ganz fremde Realität.
Trotzdem habe ich mich jetzt wie immer gefragt, weil ich jetzt also auch absoluter Mathe- und Physik-Vollidiot bin, aber ich habe mich natürlich immer theoretisch gefragt, die Dinge, die da verhandelt werden, diese Frage der Multi-Universen, der anderen Realitäten. Sind die auch von dir dann, Jan, so durchdacht worden, dass du dir dann überlegt hast, es könnte alles schon so sein? Tim hat sich das im Buch schon überlegt, es wäre jetzt denkbar.
Also ich meine, der Punkt, warum, glaube ich, auch in diesem Feld viele mit einem Bein schon so im Okkultismus stehen oder standen, also um Heisenberg rum und Konsorten, ist, dass ja eigentlich alles möglich ist. Also ich hatte auch im Vorfeld mal mit jemandem telefoniert, der sich beruflich in dem Gebiet sozusagen wähnt. Und so, er meinte auch diese ganzen Formeln und sowas. Er meinte, es ist nicht jeder Physiker ein guter Mathematiker. Und er hat gesagt, das ist eigentlich wie eine Sprache. Also man könnte das auch als eine Art Philosophie betrachten. Man vermutet Dinge und muss sie dann irgendwie Beweis führen. Und dieses Tappen im Dunkeln kann einen, glaube ich, relativ wahnsinnig machen. Unser Film macht ja sogar, also das ist ja generell diese popkulturelle Bearbeitung von diesem Thema der Quantenphysik, ist ja, das ist ja eigentlich immer auf einer, ist jetzt alles gefährliches Halbwissen, aber das ist immer auf einer Kleinstteilchen-Ebene verhalten sich die Dinge eben anders, als wir das in unserer materiellen Welt wahrnehmen, und das wird dann halt auf so einen menschlichen, gesellschaftlichen Plot übertragen. Ich finde irgendwie, das Lesen dieses Drehbuchs hat erstaunlich viel Sinn für mich gemacht beim ersten Mal. Also ich habe das aufgesogen, ich habe bis heute nicht alles verstanden. Ich habe auch, als wir den Film zum ersten Mal geguckt haben, dann irgendwelche Fragen gestellt, die nicht gerade darauf schließen ließen, dass ich das verstanden habe. Aber ich finde, da gibt es ja auch mehrere Ebenen. Da erzählt sich eben, wo wir dabei waren, da erzählt sich eine Liebesgeschichte. Und da, wenn ich mir den Film angucke, und da bin ich auch froh darüber, sehe ich eine Geschichte unabhängig davon, wie viel ich da jetzt wissenschaftlich durchblicke.
Was wir noch vergessen haben, Geschichtsdrama ist es auch noch. Also es geht ja tief hinab. Ich vergleiche den Film ein bisschen mit Vertigo von Hitchcock, also wo ja auch der Held immer tiefer, wie so eine Spirale, immer tiefer hineingerät in so ein geschlossenes System. Und da frage ich jetzt nochmal, Tim, wie du es auch gebaut hast. Ein Co-Autor, Roderick Warich, der also mit dir zusammengeschrieben hat, dass euch der Laden nicht um die Ohren fliegt. Das muss man einfach mal so sagen. Bei so vielen Themen, auch bei so viel Verrücktheit, so viel Mut auch zu sprüngen, muss ja so ein Punkt mal gekommen sein, wo er überlegt hat, das muss aber trotzdem eine Einheit werden.
Ja, wir sind ja Kinder der Postmoderne. Erstmal muss ich sagen, ich habe Roderick, und dieser Film hat Roderick, den größten Teil seines Plots zu verdanken, weil die Idee kommt zwar von mir und der Titel und die Figuren, aber dieser Parallelweltenplot, ohne allzu viel zu sagen, kommt von Roderick. Und in all seinen eklektischen Vorbildern kann dieser Film, glaube ich, anders hantieren, als Hitchcock das gekonnt hätte vor 60 Jahren, weil wir haben mittlerweile ein anderes Publikum. Die Leute haben andere Dinge gesehen, die haben auch Rick and Morty gesehen, die haben vielleicht Alan Moore Comics gelesen und Dinge, die sie mit dieser Paranoia, von der der Film auch handelt und von all diesen Ebenen, die übereinander liegen, wo die Leute einfach schon damit vertraut sind, dass sie eine Realität betreten, der man vielleicht nicht voll vertrauen kann. Deswegen hantieren wir natürlich mit einem anderen Publikum.
Die Theorie von allem, der Film ist jetzt im Kino zu sehen, in der Hauptrolle haben wir Jan Bülow, einen Film von Tim Kröger, der als Kameramann, ich habe das schon gesagt, der wirklich großartige Arbeiten gemacht hat. Sandra Wollner, wir müssen auch ihren Namen erwähnen, finde ich, für die du als Kameramann gearbeitet hast. Hier in dem Fall hast du es aber nicht gemacht. Das ist ein visuell sehr durchdachter Film, logisch. Man sieht schon den Kameramann als Regisseur, aber du hast nicht selbst Kamera gemacht, sondern Roland Stupprich, und hast dich da entschlossen, doch eher zuzugucken, wie er es macht.
Ja, ich habe mal bei Filsmeier gesehen, wie das ist, wenn man Kamera und Regie in einer Person macht. Es ist schwierig, ich habe es mir nicht zugetraut, und Roland ist einfach doppelt so talentiert wie ich, was besonders Lichtsetzung angeht. Und er funktioniert enorm intuitiv. Das heißt, also die Zusammenarbeit ist einfach so, dass man die Auflösung gemeinsam macht, dass ich auch viele Auflösungsideen habe, und Roland sagt dann: Tim, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn die Lampen hinstellen? Wie soll das denn gehen? Dann überlegt er 3 Sekunden, und nach 5 Minuten steht das Licht und wir können drehen. Und das ist eine fantastische Zusammenarbeit, die ich mir so immer erträumt habe. Wir haben das auch bei Zerrumpelt und Herz schon geübt. Und ich glaube, wenn wir wieder Filme zusammen machen, können wir noch schneller werden.
Das ist ihm natürlich jetzt wirklich visuell unheimlich reizvoll. Also diese Verkantungen, Licht und Schatten, wie die Landschaft auch mitspielt, dieses Haus mitspielt, die Figuren, was Zwielichtiges haben. Und das, Jan, wüsste ich auch gern von dir. Wir haben ja schon gesagt, du hast auch nicht alles verstanden. Muss man auch gar nicht, auch nicht als Zuschauer. Aber ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, eine Figur auch so in der Schwebe zu halten. Also der Reiz ist ja, dass sie so unbestimmt bleibt. Nicht nur deine Figur, alle anderen auch. Aber eben auch niemals sozusagen so ganz scharfen Umriss zu zeichnen als Schauspieler.
Ja, naja, das habe ich Tim zu verdanken. Ich bin ja vom Theater und ich neige etwas zur Übertreibung. Tim hat uns alle, also auch, er hat auch Hans und so, sehr, sehr getriezt damit, weil er immer gesagt hat, beim nächsten Take noch weniger.
Sei wie ein Stein.
Sei wie ein Stein. Ja. Und hat dann immer gesagt, lass da im Gesicht noch zu viel. Und ich habe gesagt, ja, aber ich muss doch irgendwie. Ja, und letzten Endes habe ich mit einem anderen Kollegen telefoniert, der hat gesagt, der will immer, dass ich gar nichts mehr mache. Und der Kollege von mir, der hat dann gesagt, hör ihm einfach zu, er weiß schon, was er tut. Und dann habe ich das gemacht und ja, er hat total recht, weil ich halt letzten Endes ist meine Auffassung davon, wenn ich das Endprodukt sehe, bin ich total froh, weil diese ganze Panik und die Verzweiflung und die Verwirrung, wenn man die auch noch mitspielt, dann ist das, glaube ich, dann reibt man das den Leuten zu sehr unter die Nase. Das finde ich sowieso auch im Theater heutzutage ein bisschen ein Problem, dass einem immer alles so vorgekaut wird. Also ich finde das eigentlich ganz cool, weil meine Meinung ist schön, dass es dadurch jeder seine eigene Auffassung haben kann, wenn man den Leuten nicht vorkaut, ich bin jetzt erschrocken und oh, was passiert denn eigentlich hier, sondern dass man dieser Sache so nachgeht, als würde man es die ganze Zeit verdrängen.
Diese Überdeutlichkeit, von der du sprichst, gilt ja auch fürs Fernsehen ganz besonders, ja, nicht, wo die ersten paar Minuten alles klar sein muss. Wir sind hier zum Glück im Kino und sehen im großen Kinofilm, der auch handelt, für mich zumindest, Tim, die Frage, ob dich das auch so beschäftigt hat, von einer verständlichen Sehnsucht des Menschen, die Formel zu finden. Auch Einstein hat davon mal gesprochen, diese Weltformel, dass man die irgendwann hat, er ist ja auch eine Faustfigur. In gewissem Sinne finde ich, ist er das auch nicht, dass er sucht nach der endgültigen Erklärung und das ist eine Sehnsucht, die alle umtreibt, auch dich vielleicht?
Ganz bestimmt. Ich wollte ehrlich gesagt, glaube ich, schon immer einen Film machen, der von dieser Suche nach der großen Formel handelt. Eine Formel, von der wir wissen, dass sie bis heute nicht existiert. Also Einstein und Heisenberg, die haben natürlich nach einer Formel gesucht, die sozusagen die Elementarkräfte irgendwie zusammen erklären kann. Aber gemeint im popkulturellen Sinne mit einer Weltformel ist ja noch was anderes, nämlich was die ganze Zukunft vorhersagen könnte oder könnte es sein, dass wir in Kenntnis wirklich aller Variablen tatsächlich in einem deterministischen Universum sind, wo wir jetzt Börsenkurse vorhersagen können, wir können den Krieg irgendwie den Kriegsausgang vorhersagen, wir wissen quasi alles, was passiert. Und im Grunde steht damit die Frage nach Schicksal im Raum. Und Kino ist ein Raum, wo Schicksal immer implizit ist, weil die meisten Filme haben nur ein Ende und erzählen uns sozusagen die eine wahre Geschichte. Und dieser Film mit seinem größten wahnsinnigen Titel verspricht eine Weltformel, aber wir alle wissen, dass es so etwas noch nicht gibt, vielleicht nie geben wird und liefert uns etwas anderes, nämlich Frage danach, kann es das Schicksal überhaupt geben und was, wenn nicht, wie fühlt sich das für uns an und was macht das mit der menschlichen Biografie? Und man muss nicht Physiker sein, um nachzuvollziehen, was mit unserem Helden hier passiert.
Wir haben ja schon alle möglichen Referenzen besprochen, das wird jetzt auch ständig passieren, jeder guckt natürlich, entdeckt irgendwas in dem Film. Faust habe ich genannt, um mal bei Literatur zu lernen, Zauberberg übrigens auch in den Schweizer Bergen, man kommt da nicht weg, die hängen da fest, man, die wollen ja eigentlich im Prinzip längst weg, sie kommen nicht weg. Selbst Tod in Venedig, habe ich manchmal überlegt, ob es da nicht auch irgendwie eine Parallele gibt. Filmisch sowieso ganz viele, vielleicht kannst du dazu oder ihr beide auch was sagen, zu diesen Referenzen, die euch beschäftigt haben im Spiel und natürlich auch in der Gestaltung des Films.
Mit Jan haben wir relativ wenig über Referenzen geredet. Ja. Ich wollte auch nicht...
Du hast mir Hiroshima Mon Amour irgendwann mal gesagt, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Das war der einzige Filmtipp, den du mir gegeben hast.
Aber das wollte ich mit allen Schauspielern nicht machen, dass man jetzt irgendwie alte Filme guckt und das studiert oder so. Ich habe auch mit Roland, dem Kameramann, jetzt nicht allzu viele Filmbeispiele studiert, sondern wir haben uns so auf unsere halb erinnerten Filmbilder in uns selber verlassen und auf die rekurriert, weil ich wollte, dass wir den Zuschauer in so eine fremde Welt entführen, die aber irgendwie so eine Kinovertrautheit aufweisen. Dazu gehören vielleicht Filme, die wir als Kinder gesehen haben. Vielleicht Edgar Wallace steckt da drin und so weiter. Da stecken aber auch Filme drin, von denen wir vielleicht nur gehört haben, die wir selber nicht gesehen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so viele Leute, der Film ist ja nicht nur für Kritiker, sondern auch für Zuschauer gemacht, entdecken Referenzen darin zu Filmen, die ich selber noch nicht gesehen habe. Und das finde ich ganz fantastisch, weil das heißt, dass wir in so einer tatsächlichen, basalen, kollektiven Erinnerung rühren und dass der Film uns an Orte führt, die uns vertraut, aber dann ganz unheimlich fremd werden.
Also es gibt einfach wahnsinnig viel. Ich finde auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt so der dritte Mann oder so, das hat jetzt vielleicht weniger, wobei doch, da gibt es auch die Jagd durch die unterirdischen Gänge und ich finde einfach generell auch, ich bin auch ein Orson Welles Fan, ich meine, dieses Schwarz-Weiß-Drehen, gerade wenn man da auch noch zeitlich historisch drauf anspielt, dann ist das einfach, macht auch wahnsinnig Spaß, weil irgendwie das Produkt, wenn man das nachher, also ich durfte während dem Film immer nichts sehen, was ich auch ganz gut finde, aber danach macht einfach Bock, das anzuschauen, ich weiß nicht, so Bergpanorama in Schwarz-Weiß, manchmal braucht es nicht viel und eine Eisenbahn, die durch die Berge fährt und schon passiert irgendwas.
Also ich dachte natürlich auch an Fritz Lang, an Billy Wilder, also an die Film-Noir-Filme, dann in den USA, in Hollywood. Aber das kann man alles machen, das muss man aber auch nicht machen. Man kann das, wie du sagst, genießen, man kann es beiseite schieben und sich einfach konzentrieren auf die Geschichte eines jungen Mannes, auf der Suche nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, denn das ist ja im Prinzip die große Geschichte dieses Films, der jetzt im Kino zu sehen ist, die Theorie von allem. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Tim Kröger und natürlich bei Jan Bülow. Danke, danke.
Ja, danke schön.
Danke euch.
Wir haben ja schon hingewiesen auf den 60. Geburtstag der Kinemathek, wird das ganze Jahr über gefeiert, mit vielen Aktionen, auch mit Ausstellungen. Und ich bin jetzt im Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz. Das ist ja eben auch das Museum der Kinemathek. Und hier gibt es jetzt als ganz besonderen Beitrag eine begehbare Installation, so würde ich das mal nennen, ein großer, schöner Raum, Archivistas. Die Ausstellung läuft sehr, sehr lange, über ein ganzes Jahr, und ermöglicht einen Blick in die Archive hinein. Also es gibt das große Magazin, die große Sammlung in Marienfelde, gibt auch hier Archivräume am Potsdamer Platz. Aber was machen die Leute da? Was sammeln die da? Und da hat man unter anderem jetzt hier in dieser Ausstellung einen herrlichen Überblick. Man hat eine große Leinwand, wo man sich so hinsetzen kann und sieht dann in das Archiv, in das Magazin hinein, die Gespräche mit den Leuten, die dort arbeiten, aber zum Beispiel auch zur Zahlenaufstellung. Ich habe mir jetzt gerade gemerkt, fand ich sehr eindrucksvoll, jedes Jahr müssen 10.000 Mappen für die neuen Materialien angeschafft werden. 10.000 Mappen allein für die Sammlung hier im Museum. Und ich freue mich jetzt sehr, dass die beiden Kuratoren Zeit haben für mich, um über diese Installation zu reden. Das ist einmal Vera Thomas und Nils Warnig. Hallo.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ja, das habe ich sehr unvollkommen beschrieben, was ich jetzt gerade gesehen habe. War wirklich erstmal ein flüchtiger Eindruck. Vera, vielleicht kannst du ja mal sagen, was ist eure Grundidee gewesen? Was sehen wir hier?
Also die Grundidee für das Projekt war, nicht zurückzuschauen, sondern nach vorne. Das war uns ganz, ganz wichtig. Also in der Gesamtinstallation, die wir hier sehen können, gibt es auch einen kleinen Zeitstrahl, wo wir mal ein bisschen zurückgucken. Wie war das 63, als die Kinemathek gegründet wurde und was ist seitdem alles passiert? Aber der Kern dieses Ganzen ist eine große Projektion. Und Vera und ich hatten das Glück und die Freude, 15 Protagonistinnen einzuladen und mit ihnen lange Interviews zu führen in unseren Archivräumen draußen in Marienfelde. Und da sind namhafte Leute dabei, wie Fatih Akin, Benedikt Savoy zum Beispiel. Und es sind auch Expertinnen ohne großen Namen dabei, die sich zum Beispiel mit Inklusion beschäftigt haben. Es sind Schülerinnen und Studentinnen dabei. Und mit denen haben wir über die Situation des Films heute, aber auch mit der Vision in die Zukunft gesprochen und haben daraus abgeleitet, was bedeutet das für eine Institution wie die Kinemathek?
Man kann sich da sehr gemütlich hinfläzen und das in Ruhe sehen, und ich habe so das Gefühl gehabt, es ist auch eine Einladung zum Nachdenken, vielleicht sogar ein bisschen zur Meditation, auch mal darüber nachzudenken, wo wollen wir eigentlich hin? Also was ist so auch die Atmosphäre, die ihr schaffen wolltet vielleicht mit dieser Installation?
Ja, wir sind immer gestartet in diesen Gesprächen mit der Frage des ersten Kontakts mit Film und Fernsehen, und das war ein super Opener, um mit den Leuten in ein Gespräch zu kommen. Um darüber dann zu dem Punkt zu kommen, wie kann man das sammeln? Was sollte man sammeln? Was ist es für eine Institution, die Film und filmbegleitende Materialien sammelt? Und was erzählt das über unsere Gesellschaft? Was erzählt das über das Filmemachen?
Das sind ja die Bilder, die wir erzeugen von uns und die wir vielleicht auch weitergeben dann irgendwann mal. Also das ist ja auch ein Bestandteil dieser Installation, die ich aber noch nicht richtig beschrieben finde in der Gesamtkonzeption. Wir haben die Leinwand, da sind auch teilweise wirklich sehr bekannte Leute, habt ihr gesagt. Aber ringsum gibt es eine Fülle von Informationen, eben in Form so von Regalen. Ich glaube, das stimmt schon, dieser Eindruck.
Ja, ganz genau. Also das haben wir bisher unterschlagen. Es gibt dann eben auch noch den Blick in unsere Archive, exemplarisch natürlich nur. Also wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, über 20 Exponate ausgewählt von Dingen, die in den letzten 12 Monaten ans Haus gekommen sind, einfach um exemplarisch so einen Einblick zu geben. Und wir haben auch Daten aus unseren Archiven mit einem zwinkernden Auge versammelt.
Ja, das haben wir versucht, auch in Regalen, also in grafischen Regalen an einer Wand zu visualisieren, und das sind dann so Informationen wie, welcher Film wird am meisten angefragt im Filmarchiv, und das ist tatsächlich 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Was sind die Filmtitel, die im Schriftgutarchiv am meisten angefragt werden? Das hätte man jetzt denken können, Metropolis, und das ist das Kabinett des Dr. Caligari. Wir haben da aber auch geschaut, wenn wir alle Ausstellungen, die wir jetzt hier gemacht haben am Potsdamer Platz und die von uns woanders hingegangen sind, wenn man die alle aneinander reihen würde, wie viele Jahre das wären. Und da sind wir bei 60 Jahren Kinemathek, bei 48 Jahren Ausstellungen.
Also was erhofft ihr euch davon, wenn man ja dieser Teil, wie ich gesagt habe, jetzt für längere Zeit der Dauerausstellung, welche Eindruck soll entstehen? Oder welche?
In die Zukunft zu schauen und im Jetzt zu schauen, was sind die Sachen, die wir sammeln. Also ich glaube, darüber holt man die Leute mal ab, wenn sie sehen, da ist Material zu einem Oscar-Gewinner wie Im Westen nichts Neues, oder da ist Material zu Filmen, die jetzt gerade laufen. Und zu sehen, aha, das geht jetzt auch schon ins Archiv, und das ist nicht irgendwie das Zeug aus den 20er Jahren nur. Und zu sehen, das lebt und es lebt weiter.
Also darum auch Archivistas, die Vision vielleicht auch, der Blick ins Archiv, aber auch die Vision. Gibt es Nils, irgendein Lieblingsobjekt, was du besonders magst, unter den auch sehr aktuellen Dingen, hat der Vera gesagt?
Ganz sicherlich ist dieses Liporello von Lisi Christel zu Im Westen nichts Neues, wo man eben den Hauptprotagonisten sieht, wie er sich sozusagen im Laufe der Jahre im Film mit seinem Kostüm verändert, je schlimmer der Krieg und je länger er dabei ist und so weiter. Das ist zum Beispiel ein tolles Objekt. Das ist aber auch ein tolles Objekt, weil es eben so brandaktuell ist, also weil es den Leuten eben klar macht, wie Vera gerade sagte, dass eben das Sammeln von Dingen eben nicht damit zu tun hat, dass Dinge 100 Jahre alt sein müssen, sondern dass wir auch das aufbewahren, was heute ist. Im Prinzip ist es ja so, dass wir im Moment das bearbeiten, was die Vorgänger gesammelt haben und das zur Ausstellung verarbeiten. Und wir sammeln jetzt das und fangen an, damit zu arbeiten, was folgende Generationen bearbeiten oder sich mit beschäftigen werden. Susanne Heinrich, die wir auch als Protagonistin in unseren Interviews hatten, hat was sehr Schönes gesagt. Sie hat gesagt, Archive machen ist eigentlich so ein bisschen wie eine Flaschenpost in die Zukunft schicken. Und das ist ein tolles Bild. Und das, also wenn die Leute im Anschluss an die ständige Ausstellung hier reingehen und ein bisschen was mitnehmen an Verständnis für diese Arbeit, die komplett unsichtbar ist. Wir wollten ja auch unseren Archivaren und unseren Archivaren mal Gerechtigkeit widerfahren lassen. Die ackern immer im Hintergrund und keiner redet über sie.
Das kann man also alles erleben in diesem schönen großen Raum, der das ermöglicht, was ihr beide beschrieben habt, nämlich einen Blick hinter die Kulissen. Die Leute, die unsichtbar dafür sorgen, dass Archive überhaupt lebendig bleiben und dass sie Erinnerungen aufbewahren. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Vera und bei Nils. Danke, danke.
Danke.
Und empfehle sehr zum Abschluss des Besuchs der Dauerausstellung im Museum für Film und Fernsehen Potsdamer Platz dann auch Archivistas zu sehen und sich auch Zeit zu nehmen, sich einzulassen auf die Arbeit der Archive. Vielen lieben Dank. Und man hört im Hintergrund immer schon den Fahrstuhl. Ich fahre jetzt auch hoch, ganz nach oben in den 7. Stock. Dort ist das Büro des Direktors, Rainer Rother, und der wird uns erzählen, was die Kinemathek sich sonst noch so vorgenommen hat im Rahmen von 60 Jahre Deutsche Kinemathek. So, jetzt bin ich angekommen im Büro des Direktors der Deutschen Kinemathek, also eine Reise durch das Filmhaus hier am Potsdamer Platz. Bin bei Dr. Rainer Rother, Chef der Deutschen Kinemathek und damit eben auch Chef des Museums für Film und Fernsehen. Hallo Rainer.
Hallo, grüß dich.
Jetzt habe ich da unten wirklich sehr interessanten Einblick bekommen in die Arbeit des Archivs. Das kann also jeder bekommen, der dahin geht. Das sind die Verborgenen, also ein Blick in die Filmgeschichte. Es gibt weitere Aktivitäten. Klar, 60 Jahre Deutsche Kinemathek wird ja das ganze Jahr über gefeiert, auch mit Filmreihen, mit Klassikern aus dem Angebot oder aus dem Besitz der Deutschen Kinemathek. Was ist so der Grundansatz? Was ist eure Idee? Was wollt ihr auch erreichen mit den Feierlichkeiten, die ja nicht nur dafür da sind, dass man mit Sektgläsern anstößt und sich auf die Schulter klopft und sagt, wie toll wir sind?
Ja, das ist in der Tat auch unser Ansatz. Wir finden uns toll, ist ja klar, aber wir wollten nicht zurückgucken. Wir wollten jetzt nicht einfach sagen, was wir alles schon geschafft haben, was wir geleistet haben, so und so viele Ausstellungen, so und so viele Retrospektiven, so und so viele Publikationen oder so, sondern wir haben gesagt, wir sind in der Position, jetzt als Kinemathek, wie ganz viele andere Filminstitutionen auch, das verändert sich, das Bewegtbild, also sowohl die Distribution als auch die Rezeption, alles wird anders mit den Streaming-Plattformen und so weiter. Und das bedeutet, dass das Nutzungsverhalten sich ändert und auch unser Publikum sich ändert. Und deswegen stellen wir uns die Frage, was ist eigentlich eine Kinemathek heute, was hat sie für Aufgaben und was für Aufgaben wird sie morgen haben? Dafür ist eben Archivistas auch da. Und wir probieren neue Sachen aus, unter anderem eben in Völklingen, im Weltkulturerbe, im dortigen Stahlberg. Die sind auf uns zugekommen und haben gefragt, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Das war genau dieser Prozess, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt auch mal was Neues machen. Und haben wir gesagt, ja klar. Und das ist einfach wunderbar geworden, weil es eine ganz andere Präsentation ist als zum Beispiel bei uns in der ständigen Ausstellung. Es sind sehr, sehr viele Screens, sind natürlich auch 350 Objekte, tolle Objekte, zum großen Teil erstmals gezeigte. Und das Ganze ist auf 6000 Quadratmetern wirklich eine Reise durch die Geschichte des deutschen Films von 1895 bis 2023. Der letzte Film, von dem wir da etwas zeigen, ist Igor Čakarts »Das Lehrerzimmer«.
Der jetzt so einen Riesenerfolg hat und vielleicht einen Oscar bekommt, was uns natürlich sehr freuen würde. Eingereicht ist er von den Deutschen. Jetzt hast du die Ausstellung schon erwähnt, über die wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, bist sofort darüber gegangen. Völklingen ist nun wirklich sehr weit weg, von uns aus gesehen im Saarland. Eine große Ausstellung über die Geschichte des deutschen Kinos. Toller Ort, glaube ich dir sehr gern, aber trotzdem, warum nicht in Berlin? Wäre es nicht auch schön, die hier zu haben?
Ja, wäre auch sehr schön, aber wir bereiten uns ja auch darauf vor, dass wir umziehen. 2025, Januar, müssen wir hier raus, werden in ein Zwischenquartier gehen. Da gibt es jetzt immer noch so Finanzierungsschwierigkeiten. Also da müssen wir auch ein bisschen mit der Politik reden, dass das jetzt mal ein bisschen abgesichert wird. Wir sind aber sehr, sehr positiv. Und das bedeutet, wir haben keine ständige Ausstellung mehr. Und wir müssen uns Partner woanders suchen, mit denen wir etwas machen. Und wenn wir jetzt zugewartet hätten bis 25, wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Jetzt haben wir schon mal ein Vorzeigeprojekt. Wirklich ein ganz tolles Projekt. Also Burkhard Klausner hat gesagt, sensationell. Und auch der Bundespräsident hat gelobt, wer immer dahin geht, er wird es nicht bereuen. Das finde ich großartig. Es lohnt sich eine Reise, ist ein bisschen weit, aber ist sehr, sehr schön. Und man kann dann ja auch in Saarbrücken noch ein bisschen was sich anschauen. Also wir empfehlen eine Reise und hoffen, dass es weiterhin so gut besucht ist wie in den ersten Tagen jetzt schon.
Hätte ich auch nie gedacht, dass wir beide hier mal eine Reise ins Saarland empfehlen. Warum auch nicht, ABB, wenn da die deutsche Filmgeschichte zu besichtigen ist. Das ist also das eine, diese große Ausstellung mit Exponaten eben eurer Sammlungen. Was für Angebote gibt es insgesamt weiter zum 60. Geburtstag? Denn es geht ja weiter auch hier in Berlin zum Glück.
Ja, jetzt gerade, es ist der zweitletzte Tag unseres Festivals Film Restored. Da haben wir ja auch noch mal etwas anderes probiert. Wir haben das unter dem Thema absent, abwesend, fehlend gestellt und haben ganz viele internationale Reaktionen bekommen von Archiven aus aller Welt. Und das hat mich sehr gefreut, weil wir seit längerem ja auch in der Kinemathek daran arbeiten, zu sagen, es gibt nicht nur den Kanon, man muss auch beiseite schauen. Wir haben Retrospektiven über das Jahr 1966 gemacht, wo der deutsche Film zwei unterschiedliche Wege einschlägt. Der deutsche, neue deutsche Film im Westen wird erfolgreich und die wunderbaren Ansätze bei der DEFA werden verboten. Wir haben eine Retrospektive gemacht, selbstbestimmt nur mit Perspektiven von Regisseurinnen. Und das passt jetzt ganz gut dazu. Und wir haben das auch gemerkt, wir haben noch nie so viele Einreichungen gehabt, von Marokko bis Amerika sozusagen. Das ist eine schöne Form, auch nochmal etwas anderes zu probieren. Und heute Abend vergeben wir dann den Kinopreis des Kinemathekverbundes, also wenn dann noch jemand vorbeikommen will.
Wichtiger Hinweis, dieses Festival, also Film Restored, über Filmrestaurierung, Aufbewahrung, ist kein reines Fachfestival. Da können Leute kommen und sich ganz normal Karten kaufen und die Filme auch ansehen.
Ja, genau. Und
kann ich auch nur empfehlen, ich war auch schon mal da, es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie Filmerbe lebendig bleibt. Und das bringt mich zur letzten Frage, auch nicht einfach, du hast es ja eben auch schon angedeutet, die Zukunft des Hauses ist sehr, sehr unsicher, man weiß nicht genau, was passieren wird. Das erhoffte Filmhaus ist nicht gebaut worden, da haben wir nun jahrelang drauf gewartet, dass es ein neues Haus gibt, das ist verpasst worden von der Politik, was eine große Schande ist, wie ich finde. Also wie siehst du, mit welchen Gefühlen auch jetzt mal direkt danach gefragt, in die Zukunft der deutschen Kinemathek?
Also letztlich ganz positiv. Es ist wirklich, 2024 ist für uns ein furchtbares Jahr, da müssen wir wirklich noch Finanzierungen zusammenkriegen, das ist aber für viele andere Institutionen eben auch so. 2025 werden wir in ein sehr schönes Zwischenquartier gehen, kann ich noch nicht drüber reden. Der Stiftungsrat muss uns erst ermöglichen, den Mietvertrag zu unterschreiben. Aber ich bin sehr zufrieden, dass die Staatsministerin nochmal wiederholt, eben auch zu unseren 60-Jahre-Feier, betont hat, dass das neue Filmhaus kommen wird. Und das ist ja auch vorgesehen, es wird auf dem Parkplatz des Gropiusbau tatsächlich gebaut werden. Das dauert, jetzt sage ich immer leicht ironisch, wir sind hier in der Bundesrepublik und in Berlin. Insofern ist das mit dem Dauern hoffentlich nicht zu schlimm. Aber die Perspektive, dann ein Filmhaus zu bekommen für uns, die Berlinale und Vision Kino, das genau für die Bedürfnisse dieser Institutionen entwickelt wurde, ist letztlich toll.
Und da freuen wir uns, auch wenn es noch eine Weile dauern würde, auch wenn dieses Filmhaus längst hätte stehen können. Ist nun nicht passiert, aber ich will deinen Optimismus jetzt hier überhaupt nicht bremsen, sondern schaue auch mit Freude in die Zukunft und natürlich mit Freude auf das, was hier im Haus in nächster Zeit natürlich passiert, zum 60. Geburtstag. Vielen Dank, Rainer Rother war das, Chef der Deutschen Kinemathek.
Ich danke dir.
Und dies war schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.